Papa, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns geliebt hast, dass du alles für uns gegeben hast und dass du sagst, du bist bereit, so viel zu opfern, weil du uns liebst, weil du uns als Menschen siehst zuerst, bevor du alle unsere Taten siehst, bevor du alle unsere Fehler siehst, bevor du all das siehst, was wir mitbringen. Herr, dass du zuerst uns Menschen siehst und uns liebst und uns annimmst und uns in dein Herz schließt. Und dass du uns willkommen heißt in deiner Gegenwart. Herr, und dass wir uns fallen lassen können bei dir und dass wir wissen können, dass wir bei dir gut aufgehoben sind. Dass in deiner Gegenwart gute Dinge für uns bereitstehen. Und dass wir sie mutig annehmen dürfen. Ja, danke dafür. Amen. Amen. Hey, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Sag doch mal deinem Banknachbarn oder deinem Sitznachbarn, hey, schön, dass du da bist, du siehst heute so richtig gut aus. Hey, hey, so, ich habe gar keine Pfiffe gehört. Wir sind hier kultiviert, sehr schön. Nein, 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 lassen wir das. Das gehört woanders hin, nicht hier. Hey, andere Frage. Wer von euch hat schon Urlaub geplant für dieses Jahr? Gibt es hier schon Leute? Wow, hey, ich feier. Ich find's geil, genau. Hammer. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben unseren Urlaub auch schon ein bisschen geplant, aber irgendwie nie so richtig. Aber doch sind wir eigentlich dran, unseren Urlaub zu planen und haben geguckt und überlegt, was können wir tun. Und wir lieben es ja, campen zu gehen als Family. Wir sind gerne unterwegs auf dem Campingplatz. Wir sind einfach immer wieder dort auch unterwegs, wo wir einfach sagen können, hey, wir können die Natur genießen. Gibt es hier Leute, die gerne in der Natur sind, auch campen gehen? So, sehr schön. Ja, du hast ja dich schon geoutet. Das ist ja schon... Hey, einfach, ich liebe es. Und wir als Family sind schon ein paar Jahre unterwegs mit 4 kleinen Kindern. Beziehungsweise so klein sind sie gar nicht mehr, zwischen 2 und 8 Jahren. Aber hey, es ist absolut genial, mit Kindern unterwegs zu sein, draußen zu sein, die Natur zu genießen, völlig bei welchem Wetter, völlig egal. Einfach das Chaos auch zu genießen beim Camping. Aber auch den Minimalismus. Einfach mit dem zu leben, was man gerade eben hat. Und wir haben überlegt, was steht an für uns als Family. Und wir haben überlegt, hey, wir würden gern in unserem Campingleben einen Schritt weitergehen. Wir würden gerne ein Upgrade durchgehen. Und der ein oder andere kennt es in seinem Campingleben. Du lebst in diesem kleinen, kuscheligen Zelt irgendwie. Ich weiß noch, als ich ein Jugendlicher war, war ich auf verschiedenen Musikfestivals. Und die Zelte waren immer richtig schäbig. Da konntest du nie drin stehen, nie irgendwas drin machen. Und es war eigentlich immer feucht und nass. So, und dann haben wir als Family dieses Upgrade gewagt und haben ein großes Zelt gekauft. Darin kann man stehen. Das ist trocken. Das ist gut durchlüftet. Hey, das ist auch tagsüber dunkel. Das heißt, die Kinder können gut drin schlafen. Das ist absolut genial. Aber wir haben gesagt, hey, wir würden gern den nächsten Schritt gehen. Was gibt es als nächstes? Wohnwagen. Nee. Nein, kein Wohnwagen. Ich kein Wohnwagen. Ich stelle mir nicht vor, mit 80 oder 100 auf der Autobahn zu fahren. Das ist nicht meine Lebensdevise. Ich liebe es, in Urlaub zu gehen, ein bisschen weiter weg. So, mir würde es nicht... Also ich sage, Urlaub fängt dort an, wo du die Sprache nicht mehr verstehst. Urlaub fängt dort an, wo du auf einmal merkst, hey, okay, gut, ist mir völlig egal, was die neben mir reden, weil ich verstehe sowieso kein Wort. Also für mich ist nicht wie bei dir, wo du sagst, hey, du liebst es, wenn du mit Leuten viel im Gespräch bist. Ich genieße Urlaub einfach, wo ich auch Ruhe habe. Wo ich einfach wissen kann, hey, ich kann auch mal streiten, keiner versteht, was ich gerade ihm sage. Vielleicht rede ich auch liebe Worte. Oder umgekehrt. Aber es ist einfach genial, Urlaub zu genießen und ihn zu feiern. Es ist was Schönes. Und wir haben überlegt, was können wir tun, was können wir als nächster Schritt machen? Wir würden unser Zelt verkaufen und wir haben ein Dachzelt gekauft. Wow, hey, das ist Hammer. Auf dem Auto obendrauf, wir sind also absolut flexibel. Wir haben gesagt, hey, wir wollen was haben, wo wir schnell auch mal wechseln können, sodass wir nicht nur 10 Tage immer am selben Ort sein müssen, sondern auch sagen können, hey, wir gehen mal ein bisschen woanders hin. Wir sind mal 4 Tage dort und dann mal eine Woche dort und wir können ein bisschen weiter rumreisen. Und dann haben wir Dachzelt entschieden, die Kinder kriegen ein kleines Zelt für den Boden. Das passt, das ist alles cool. Da können die drin wohnen, bis die 18 sind. Das ist absolut genial, die feiern das. Mal gucken, was die in 10 Jahren dazu sagen, aber heute... Kann dir noch nicht viel sagen. Aber hey, ich liebe es, im Urlaub zu gehen. Ich liebe es, ich genieße den Urlaub. Und ich genieße es, campen zu gehen. Aber ich glaube, David hat genau dasselbe durchgemacht. Er hat auch ein Upgrade in seinem Leben erlebt. David war der Kandidat, der hat mit den Schafen irgendwo um nirgendwo gelebt. So, der hat hinter den Steinen wahrscheinlich geschlafen, wenn es geregnet hat, wo es halbwegs trocken war. Der war nachts draußen, vielleicht hat er ein kleines Shelter gehabt, vielleicht war er irgendwo ein bisschen untergekommen, aber im Endeffekt war er immer draußen in der Natur. Allen Wetter von ihm ausgegeben, jeglichen Herausforderungen, egal ob Bären oder Löwen, er war immer irgendwie da, er war draußen. Und er hat in seinem Leben irgendwie dieses Upgrade erlebt, von diesem Schafmoment, wo er auf dieser Wiese lebt, hin in den Palast. In den Palast, der wunderschön ist, der wahrscheinlich einen riesengroßen Pool hatte, der eine wunderschöne Aussicht hatte, der einfach traumhaft war. David hat dieses Upgrade erlebt. Und mein Thema von heute ist, wie finde ich Halt und verändere meine Handlungen? Oder wo finde ich Halt und verändere meine Handlungen? König David verändert seine Handlungen, nachdem er erkannt hatte, wo er seinen Halt findet. König David hat Halt gefunden in ganz persönlichen Momenten. Und wo findet König David Halt? In dem Augenblick, wo er die Nähe Gottes sucht. Ich möchte euch in diesem Beispiel bleiben, mit diesem Camping-Moment. Ihr müsst euch mal vorstellen, David sitzt in diesem wunderschönen Palast. Ich habe euch ein Foto mitgebracht in diesem wunderschönen Palast. Ihr seht es hier, dieser Palast mit diesem Pool und die Aussicht. Ich weiß nicht, ob ihr das Video, das Hausvideo von Crow gesehen habt die Woche. Hey, es ist einfach ein Traum, wo der wohnt auf Bali. Guckt es euch an, ist absolut genial. Aber hey, in so einem Palast wohnt David. Er lebt in so einem absoluten Luxusding. Und er genießt diesen Moment dort. Und er sitzt aber dort und hat diese Aussicht auf das, was da draußen ist, auf das Zelt, was draußen steht. So, jetzt habe ich kein schlechteres Foto für ein Zelt gefunden, aber irgendwie ist das Zeltleben schon, du bist immer irgendwo draußen. Du bist immer irgendwo der Natur ausgesetzt. So, wenn du im Zelt schläfst und es regnet, ist es ganz schön laut drin. So, dann ist es manchmal herausfordernd drin zu schlafen. So, David hat dort drin gelebt. David hat im Moment erkannte, hey, ich möchte eigentlich was verändern, weil ich habe dieses Upgrade erlebt. Ich möchte jemand anders auch etwas Gutes tun. Und er sagt sich, hey Gott, du wohnst doch in so einem Zelt. Die Bundeslade steht in so einem Zelt drin. Und ich wohne hier im Palast. Mir geht es gerade so gut. Ich kann die Füße hochlegen. Und du bist allen Momenten draußen ausgesetzt. Und ich kann ganz normal darin irgendwie verstehen, dass er den Gedanken hat, hey Gott, wie wäre es, wenn wir dir einen Palast bauen würden? Wie wäre es, wenn wir dir einen Tempel bauen würden, Gott? Wie wäre dieser Moment, wenn wir dir was Wunderschönes schaffen könnten? Und er geht zu seinem engsten Vertrauten, Nathan, der quasi sein Prophet war, der ihn immer wieder begleitet hat, der ihn auch herausgefordert hat im Glauben und verschiedene andere Schritte mit ihm gegangen ist. Er geht zu ihm und wir lesen davon, dass er über den Moment spricht und ihm davon erzählt und sagt, hey, Nathan, was hältst du von dieser Idee? Wir sitzen hier im Palast, unser Gott wohnt draußen im Zelt mit der Bundeslade. Wie wäre es, wenn wir ihm einen Tempel bauen? Und Nathan sagt im ersten Blick, ja, ist eine coole Idee, lass uns das tun. Wäre doch ganz nice. Und wir lesen dann davon Folgendes, in der Nacht begegnet Gott Nathan und dann sagt er quasi Folgendes zu ihm und Nathan gibt es weiter an David. 2. Samuel 7, da heißt es, ich der Herr sage dir, nicht du, David, nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich werde dir ein Haus bauen. Wenn du alt geworden und gestorben bist, will ich einen deiner Söhne als Nachkommen einsetzen und seine Herrschaft festigen. Er wird mir einen Tempel bauen und ich werde seinem Königtum Bestand geben für alle Zeit. Nie werde ich meine Güte von ihm abwenden. Und ich weiß nicht, was das in dem Moment in David in seinem Herzen ausgelöst hat. Aber ich kann mir vorstellen, an Davids Stelle, der sitzt da in seinem Zelt, in seinem Palast und sieht dieses Zelt und sagt, hey, ich möchte meinem Gott etwas Gutes tun. Der hat so viel Gutes für mich getan. Und dann kommt dieser Moment, auf einmal sagt Gott, hey, nee, das ist nicht mein Plan für dich. Ist nicht das, was ich vorgesehen habe für dich. Das ist jetzt nicht dran. Und auf einmal geht so eine Tür zu. Und ich weiß nicht, wie David sich gefühlt hat, ob er vielleicht sogar happy war und sagt, wow, cool, dann habe ich diese Verantwortung schon mal weg. Oder aber völlig frustriert war, enttäuscht war, sagt, hey Gott, warum traust du mir das nicht zu, Gott? Warum vertraust du mir nicht? Ich wäre doch bereit dafür, das alles zu tun. Ich wäre bereit, alles aufzugeben für dich, um diesen Tempel zu bauen. Ich wäre bereit, alles nach hinten zu stellen, das an erste Priorität zu stellen. Warum möchtest du nicht, Gott, dass wir dir was Gutes tun? Warum möchtest du nicht, dass ich es tue? Ich weiß nicht, was in David in diesem Moment passiert ist, wo er emotional stand in diesem Augenblick. Aber ich persönlich kenne es aus meinem eigenen Leben, dass manchmal im Leben vielleicht Türen zugehen und denkst du so, Gott, warum? Warum jetzt eigentlich? Das passt doch gerade überhaupt nicht. Das ist doch gerade eben eigentlich nicht das. Und du kommst in diesen Moment und weißt eigentlich gar nicht, ob die Situation jetzt gerade eben eine zum Freuen ist oder eine zum Weinen ist. Oder vielleicht ist es manchmal das Schicksal auch so hoch, dass du sagst, hey, eigentlich bin ich so frustriert. Meine Vision, meinen Traum, der ist zerbrochen, weil irgendetwas nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich weiß nicht, wie David sich gefühlt hat. Ich glaube, dass er beide Seiten in sich hatte. Aber das Spannende ist, was David tut in diesem Moment. Im 2. Samuel 7, 18 lesen wir dann Folgendes. Da ging David in das heilige Zelt, kniete vor dem Herrn nieder und begann zu beten. Das heißt, David kniet nieder. Egal, wie er sich innerlich gefühlt hat, egal, was gerade in seinem Herzen los war, egal, was er an Emotionen vielleicht gerade eben hatte, war er bereit, die Nähe Gottes zu suchen? War er bereit, diese Ruhe auch zu suchen bei Gott? Wenn wir stehen, dann sind wir aktiv, wir laufen rum, wir bewegen uns. Aber er kniete nieder, weil es ein Moment ist, wo er zur Ruhe kommt. Ein Ort, wo ich sage, okay, ich kann nicht gleich aufstehen und wegrennen und das Nächste tun. Sondern manchmal vor Gott niederzugehen, zu sagen, hey Gott, ich suche deine Nähe, um bei dir zur Ruhe zu kommen. Wo findet David Halt? Er findet Halt, indem er die Nähe Gottes sucht. Indem er die Perspektive zu Gott sucht. Dort findet er Halt und verändert sein Handeln daraus. Peter Satchiro schreibt in seinem Buch Emotionale, gesunde Nachfolge folgenden Satz. Menschen, die das Sein in Gott über das Tun stellen, handeln aus einer emotionalen, geistlichen Fülle heraus. Ich möchte nochmal vorlesen. Menschen, die das Sein in Gott über das Tun stellen, mein Sein in Gott, ich genieße den Moment, in Gottes Gegenwart zu sein, über mein Tun, mein Handeln zu stellen. Handeln schlussendlich aus einer geistlichen Fülle heraus in ihrem Leben. Und das lasst uns das Bewusstsein, dass wir diese Nähe Gottes suchen und aus dieser Nähe Gottes heraus anfangen, Schritte zu gehen, anfangen, Dinge in unserem Leben zu verändern, verschiedene andere Dinge anzugehen in unserem Leben. Und genau das tut David in seinem Leben als König. Er vergeht daraus verschiedene Schritte. Und ich möchte mit euch vier Schritte raussuchen, vier ganz, ganz praktische Schritte, die David geht, genau in diesem Moment. Und der erste Schritt ist, David nimmt das ganze Land ein. David ist bereit, quasi das ganze Land einzunehmen. Wir lesen in 2. Samuel 8,1 dann Folgendes. Einige Zeit später griff David mit seinem Heer die Philister an. Er brachte ihnen eine beschämende Niederlage bei und machte ihre Vorherrschaft im Gebiet Israel ein Ende. Der Herr half David bei all seinen Kriegssiegen und schaffte ihm den Sieg. Meine Frage für dich in diesem Kontext ist, welche Schritte unternimmst du, um dein Leben vollständig für Gott hinzugeben? David war bereit, das ganze Land einzunehmen, nicht nur die Bereiche, die ihn interessieren. Nicht nur die Bereiche, wo er sagt, hey, davon trage ich am meisten Benefit. Oder das passt mir gerade eben. Sondern war bereit zu sagen, hey Gott, ich bin bereit, dieses ganze Land für dich einzunehmen. Ich bin bereit, dir alles hinzugeben. Bin ich bereit, in meinem Leben wirklich Gott alles hinzugeben und zu sagen, ja Gott, ich sage ja zu dir. In all meinen Lebensbereichen zu sagen, Gott, hey, ich vertraue dir darauf, dass du mit mir unterwegs bist. Und wisst ihr, manchmal ist das nicht nur diese Entscheidung, die ich einmal sage, ich sage einmal ja zu Gott. Ja, Gott, hier bin ich. Aber dieses Ja bedeutet einen Kampf. Es kommt nicht umsonst, sondern es ist manchmal ganz schön herausfordernd. Es ist umfochten. Es bedeutet, dass ich vielleicht auch bereit bin, etwas zu investieren, etwas zu opfern. David war bereit, seine Männer in den Krieg zu schicken, um dieses Land einzunehmen, um das ganze Land einzunehmen. Und nicht nur die Bereiche, die ihn interessieren oder die Bereiche, die gerade passen. David war bereit, auch Gott zu vertrauen, dass Gott mit ihm unterwegs ist. Im Psalm 139 lesen wir nämlich Folgendes von David. Da sagt David zu Gott, nämlich, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Hey, alles, was ich bin, meine Gedanken, mein Sein, Gott, guck es hier an, erforsche mich. Und dann sieh, ob mein gottloser Weg mich führt. Und leite mich auf dem ewigen Weg. Hey, Gott, bring mich zurück zu dir. Zeig mir, wo ich falsch abgebogen bin, Gott. David sucht diese Nähe und sucht die Korrektur Gottes in seinem Leben. Er ist bereit, hey Gott, zu sagen, Gott, hey, ich vertraue dir. Du darfst mir Korrektur schenken. Hey, wo bin ich falsch im Leben abgebogen? Wo habe ich vielleicht Bereiche auf der Lebensbahn verpasst, die abzugeben? Wo sind sie einfach untergegangen? Wo habe ich sie vielleicht emotional verdrängt? Wo habe ich versucht, sie zu vergessen aus menschlicher Kraft? Aber ich darf sie Gott hingeben. David entscheidet sich, das ganze Land einzunehmen. Du darfst dich persönlich dazu entscheiden, Gott dein ganzes Leben hinzugeben. Und das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, der geht immer wieder weiter. Und genauso geht David auch diesen nächsten Schritt. Er bleibt dann nicht dabei stehen und sagt, okay, gut, jetzt habe ich das ganze Land Gott gegeben und jetzt ist alles erledigt. Sondern er geht eigentlich den nächsten Schritt noch weiter. Und da heißt es, da drängt er die Feinde zurück. Er drängt die Feinde zurück, die versuchen, dieses Land wieder einzunehmen. In 2. Samuel 8, 5 lesen wir Folgendes. Die Syrer aus Damaskus wollten König Hadad-Eser von Zobab zu Hilfe kommen. Also ein Volk, was eigentlich gar nicht wirklich mit David im Krieg war, aber halt bereit war, hey, ich bin bereit, den anderen mit zu unterstützen. Da griff David auch sie an in dieser Schlacht. Fielen 22.000 von ihnen. David ließ das Gebiet um Damaskus besetzen und machte die Syrer zu seinen Untertanen. David war bereit, die Feinde aus dem Land hinauszudrängen. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, wenn ich diese alten Texte lese im Alten Testament, in diesen Kriegspassagen. Ich persönlich muss dir ganz ehrlich sagen, ich lese diese Texte und muss manchmal denken, hey, warum in aller Welt können wir das nicht einfach diplomatisch lösen? Können wir uns nicht alle mal einfach wieder an einen Tisch setzen und einfach mal darüber reden und gemeinsame Lösungen finden? Gemeinsame Lösungen finden, die uns auch in einem Kompromiss weiterbringen? Wäre doch ein ganz vernünftiger Ansatz, oder? Ich weiß nicht wie du, aber ich persönlich denke manchmal so. Aber dann muss ich wieder zurückdenken und muss denken, hey Gott, du bist kein Diplomat. Du bist nicht gekommen, um mit mir zu verhandeln, um mit mir einen Kompromiss zu schließen, was ich dir gebe und was du mir dafür gibst. Sondern du bist gekommen, weil du Ja zu mir gesagt hast, Gott. Und weil du von mir erwartest, dass ich Ja zu dir sage. Und das ist keine Diplomatie mit Gott. Hier verhandle ich nicht irgendwie einen diplomatischen Vertrag aus und guck mal, wo wir uns so in der Mitte irgendwo treffen. Nein, Jesus geht all in mit dir. Und im nächsten Schritt darf ich all in gehen. Und Jesus hilft dir dabei, deine Feinde aus deinem Leben hinauszubringen. Schlechte Beziehungen, toxische Beziehungen, die uns wegbringen von Gott. Momente, die uns nicht näher hinbringen zu Gott, sondern eigentlich weiter wegbringen. Gott möchte uns dabei helfen, diese Feinde zu bekämpfen und sie aus unserem Leben herauszubringen. Und uns frei davon zu machen. David war bereit, nicht nur das Land einzunehmen, sondern war bereit, auch die Feinde zu bekämpfen, die das Land wieder einnehmen wollten. Wisst ihr, wenn wir Ja zu Gott sagen und sagen, hey Gott, wir geben dir unser ganzes Leben, dann werden ganz schnell auch die Feinde wieder kommen und das Unkraut wächst. Wenn wir nichts dagegen tun, wird es sich breit machen in unserem Leben. Diese Feinde darf ich vertreiben aus meinem Leben. Hey, und das schaffe ich nicht aus eigener Kraft. Das schaffe ich nicht, indem ich sage, ich schaffe das. Ich bin stark. Ich bin ein guter Mann. Nein, das schaffe ich, indem ich die Nähe Gottes suche. Indem ich die Ruhe bei Gott suche. Und aus diesem Halt heraus, den ich bei Gott finde, verändere ich mein Handeln. Und mein Handeln zeigt es, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden darf. Und dass seine Größe sichtbar wird. Dort, wo ich stehe. Dort, wo ich bin. David hat das ganz persönlich gemacht. Er hat diese Nähe Gottes gesucht. Und ich habe euch davon erzählt, dass ich quasi 4 Tage auf Teneriffa war. Und das war für mich genau so eine Zeit, wo ich gesagt habe, hey, ich will diese Nähe Gottes neu finden. Ich will sagen, hey Gott, ich möchte alles andere mal loslassen. Ich möchte vor dir niederknien und möchte zur Ruhe kommen. Wisst ihr, die Welt ist so schnell, sie ist so voll mit Informationen, so schnell auch voll mit Entscheidungen, die wir heute treffen und morgen treffen. Und wir haben gar keine Zeit, darüber nachzudenken, was einmal war und was uns vielleicht auch wirklich wegbringt von Gott. Vielleicht haben wir auch wirklich vielleicht Angst, uns damit zu beschäftigen, mit dem Moment, hey, ich beschäftige mich mal mit den Dingen, die meiner Gottesbeziehung nicht gut tun, um ihnen entgegenzutreten. Vielleicht war ich ganz gut darin, die Dinge unter den Teppich zu kehren. Und einfach den Teppich drüber zu legen und zu sagen, ja, das wird sich schon irgendwie von alleine lösen. Aber manchmal muss ich hingucken, muss sagen, hey, Gott, ich möchte mit dir gemeinsam diese Feinde aus meinem Leben verdrängen. Und David hat das auch erlebt. Im Psalm 139 lesen wir das davor nämlich. Da hat er genau diesen Moment, von allen Seiten umgibst du mich, deine Hand, deine und hältst deine schützende Hand über mich, über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stieg ich zum Himmel hinauf, bist du da. Wollte ich in dem Totenreich mich verbergen, auch dort bist du. Gott hat Ja zu ihm gesagt. Gott sagt Ja zu dir heute. Und er möchte mit uns gemeinsam ein Leben erleben, wo seine Herrlichkeit sichtbar wird, sein Wirken sichtbar wird, wo sein Tun Realität wird. David hat zuerst das Land eingenommen, dann war er bereit, die Feinde zurückzudrängen. Und den dritten Schritt, den David ganz praktisch geht, ist einfach, er verdrängt, er festigt das Land. Er festigt das Land in dem, wo er steht. Ich möchte euch mal einen Vers vorlesen in 1. Chronike 27. Nicht der klassische Vers für eine Predigt, aber ein Vers, glaube ich, wo es sehr klar deutlich wird, dass David das Land festigt. Es folgt ein Verzeichnis von 7 Obenhäuptern. Der Offiziere, der Hauptleute und der Beamten, die im Dienst des Königs standen. Das Heer bestand aus 12 Abteilen zu je 24.000 Mann. Ein sehr sachlicher Part, ein ganzes Kapitel davon voll. Ein ganzes Kapitel davon voll, wo David einfach nur sachlich erklärt, wie was strukturiert ist. Wie er das Land gefestigt hat. Aber am Schluss festigt er das Land, indem er Menschen vertraut. Die Frage ist, wie kann ich mein Glaubensleben festigen? Und die Antwort ist, indem ich Menschen vertraue. Nicht indem ich aus eigener Kraft versuche, alles Mögliche gut zu tun oder möglichst viele Dinge zu verändern. Sondern ich festige meinen Glauben, indem ich Menschen vertraue. David hat das Land gefestigt, indem er Verantwortung an andere Menschen übergab und Menschen vertraut hat. Er war bereit, den Menschen zu vertrauen. Und genau das ist dort der Ort, wo wir eine Kleingruppe brauchen. Genau das ist der Ort, wo wir in einer Gruppe mit Menschen zusammenkommen, die nicht nur sonntags hier sitzen. Ein Ort, wo ich auch das teilen kann, wo ich sage, hey, hier sind meine Feinde in meinem Leben. Betet mit mir dafür. Kämpft mit mir dafür. Hey, ich habe das und das gerade eben erlebt. Ich brauche eure Hilfe. Hey, ich habe das und das Gutes erlebt mit Gott. Er hat ein Wunder getan. Ihr wisst doch noch, was ich euch letzte Woche erzählt habe. Hey, ich habe hier eine Frage im Glauben. Ich komme nicht mehr weiter. Ich zweifle an den Dingen. Wie könnt ihr mir dabei helfen? Ich glaube, dass eine Kleingruppe genau der Ort ist, an dem du deine persönliche Beziehung, dein Glauben festigst. Ein Ort, an dem dein Glauben Wurzeln schlägt, die tiefer sind, als wie nur an der Oberfläche. Menschen, mit denen du durch dick und dünn gehst, Menschen, mit denen du durch die Täler und die schönen Zeiten gehst im Leben. Menschen, die dich tragen, genau dort, wo es herausfordernd wird. Wo du Menschen tragen kannst, für die es herausfordernd ist. Wo du Wunder ganz persönlich erleben darfst. Wo die Nähe Gottes Realität werden darf im Alltag, ganz praktisch. Und wenn du noch keine Kleingruppe hast, dann mache ich dir Mut, such dir eine Kleingruppe. Und benutz ja nicht deinen Ehepartner als den Kandidaten, derjenige, der deine Kleingruppe ersetzt. Weil dein Ehepartner ist das nicht. Er nimmt nicht diese Rolle ein. Du brauchst mehr als wie nur eine Person in deinem Leben. Du brauchst vielleicht auch jemanden, der außerhalb deiner Familie steht, der die Familie tragen kann. Wo man unterstützen kann, wo man praktisch auch dabei sein kann in Momenten, wo es herausfordernd wird. David ist bereit, das ganze Land einzunehmen. Er ist bereit, die Feinde zu vertreiben, diese Sachen, die ihm nicht gut tun. Und er ist bereit, das Land zu festigen. Und ich komme zu meinem vierten Schritt. Mein vierter Schritt ist, David bereitet den Tempelbau vor. Ich habe euch vorher gesagt, Gott hat zu ihm gesagt, hey, du sollst diesen Tempel nicht bauen. Es ist nicht dran für dich. Und doch sage ich jetzt, David bereitet den Tempelbau vor. David hat sich dazu entschieden, den Tempelbau zu unterstützen, das bombastische und schönste Gebäude der damaligen Zeit zu erschaffen, es zu planen, es zu durchdenken. Und dabei zu sein mit seiner ganzen Kraft. König David war bereit, den Tempel zu bauen. Obwohl Gott gesagt hat, hey, es ist erstmal nicht dran. Und wisst ihr, manchmal geht es in unserem Leben vielleicht genauso. Wir versuchen am liebsten gern direkt zu dem vierten Punkt zu springen. Wir lieben es am Ganzen, einfach zu sagen, hey, ich möchte Kirche bauen. Aber bin ich wirklich bereit, Gott mein ganzes Leben hinzugeben? Bin ich bereit, in meinem Leben vielleicht auch mal toxische Beziehungen, Dinge, die mir nicht gut tun, mit Gott aufzuräumen? Bin ich bereit, mir eine Kleingruppe zu suchen, die mich im Glauben festigt, im Glauben stärkt? Und als vierten Schritt geht er diesen Tempelbau. David hat während seiner ganzen Zeit den Tempelbau eigentlich begleitet. Man liest in seinen Büchern immer wieder davon, in allen möglichen Kapiteln, dass er Materialien beschafft, Ressourcen beschafft, Personal beschafft. Er hat so viel Bronze besorgt, dass sie sich nicht einmal mehr wiegen konnten. Zig Tonnen an Gold und Zedern Holz, er hat alles Mögliche organisiert und geplant. Aber es war nicht seine erste Priorität. Aber er hat es auch nicht gesagt, okay, gut, ich lasse es sein und ich kümmere mich erst um das alte alles. Sondern hat gesagt, hey, es ist etwas, was sein Leben lang ihn begleitet hat. Eine Kirche zu bauen, eine Kirche zu gründen, bedeutet, es ein Leben lang zu begleiten. Durch all meine Höhen und Tiefen meines Lebens. In 1. Chroniker 28 heißt es nämlich folgendes: König David stand auf und wandte sich an die Versammelten. Ihr Männer meines Volkes, meine Brüder, ich möchte euch etwas sagen. Schon lange habe ich mir vorgenommen, einen Tempel für die Bundeslade und den Fußschemel unseres Gottes zu bauen, damit sie endgültig an einem Ort bleiben kann. Schon hatte ich begonnen, das Baumaterial herbeizuschaffen, doch da sprach Gott zu mir, du sollst keinen Tempel bauen. Denn du hast Kriege geführt und dabei Blut vergossen. König David war bereit zu sagen, hey, ich vertraue darauf, dass Gottes Plan der richtige Plan ist. Dass es nicht immer nur um das gehen muss, was ich will. Sondern dass ich wissen darf, dass Gott diese Dinge gut macht. Ich habe vorher gesagt, ich weiß nicht, wie David sich gefühlt hat in diesem Moment. Ich weiß nicht, wie David sich emotional gefühlt hat, dass Gott zu ihm gesagt hat, hey, das ist nicht das, was ich für dich geplant habe. Manchmal gibt es Momente in unserem Leben, Schicksalsmomente, die uns so hart treffen, dass sie uns eigentlich wie diese Freude rauben. Gott, das war doch unser Plan, das war doch unsere Vision, das war doch das, was wir wollten. Das war doch, wo wir hin wollten, Gott. Und dann kommt dieser Moment und es gibt wie so eine Tür, die auf einmal zugeht. Und doch tut Gott etwas ganz Besonderes in diesem Moment. Er begleitet David. Er lässt ihn nicht im Stich. Er schenkt ihm Gunst in all Dinge, die er tut. Meine Frage an dich in diesem Kontext ist, wie investierst du in die Zukunft des Reiches Gottes? Mit den Ressourcen, die du heute zur Verfügung hast. Oder lass mich die Frage anders stellen. Wie investierst du in die geistige Zukunft deiner Kinder, deiner Nachbarn, deiner Freunde, deiner Arbeitskollegen? Mit den Ressourcen, die du heute zur Verfügung hast. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben persönlich stehst. Aber David hat sich zu entschlossen, den Tempel zu bauen, beziehungsweise den Tempelbau zu unterstützen. Am Schluss hat er ihn nicht gebaut. Und genauso kann ich mich für mein Leben entscheiden, zu sagen, hey, ich möchte diesen Traum Kirche unterstützen. Ich möchte ihn mitbauen. David unternahm diese ganz praktischen Schritte. Er war bereit, das ganze Land einzunehmen, die Feinde zurückzudrängen. Und am Schluss, schlussendlich, treibt er den Tempelbau voran. In meinen Vorbereitungen musste ich an einen Moment denken, an Weihnachten. Weihnachten und Geschenke. Wer schenkt gerne an Weihnachten Geschenke? Gibt es jemanden, der gerne, okay, es gibt nicht alle, gibt es jemanden, der nicht gerne Geschenke schenkt an Weihnachten? Bekommt jeder von euch gerne Geschenke? Stellen wir mal die Frage andersrum. Auch nicht alle, okay. Also wenn du keine Geschenke haben willst, kannst du mir deine Geschenke geben. Ich nehme gerne Geschenke. Hey, ich liebe es, Geschenke zu bekommen und ich schenke gerne etwas. Und ich schenke meinen Jungs gerne Lego. So Lego-Technik, so Fancy-Teil, genau. Sehr schön. Es ist absolut genial. Und weißt du, was ich tue an Weihnachten? Ich schenke es ihnen, die packen es aus, stellen es auf den Tisch. Ich packe es aus und baue es einmal auf. Zwei Stunden später packe ich es wieder auseinander und sage, oh cool, es hat geklappt. Aber weißt du, was das Geniale ist? Wenn ich das Auto, das Technikauto zusammengebaut habe oder den Kran oder was auch immer, dann weiß ich, hey, ich habe das gemacht. Das ist meins. Oh, kann ich meinen Namen vielleicht draufschreiben? So. Jonas Pötz hat das Auto gebaut. Das ist genial. Aber dann denke ich drüber nach und sage, hey, ich habe hier eine Stunde, zwei Stunden dafür gebraucht. Wie viele Stunden sind da reingeflossen, das ganze Ding zu planen? Wie viel Personal ist da hineingeflossen? Wahrscheinlich hunderte von Stunden, um dieses eine Auto so zu planen, die Teile zu besorgen, die Struktur zu geben, den Plan zu schreiben, alles Mögliche dafür vorzubereiten. Alle Ressourcen herbeizuschaffen. Hunderte von Stunden dafür investiert. Aber dem sein Name steht da nicht drauf, der das gemacht hat. König David war bereit, alle Ressourcen herzugeben, sein Bestes zu geben, was er hatte. Während seiner ganzen Phase, während sein ganzes Leben war er bereit, das Beste zu geben und das Beste für den Tempel zu sammeln. Und der Tempel wurde aber von seinem Sohn gebaut, Salomo. Da stand nicht sein Name drauf. Wer hat den Tempel gebaut? Salomo hat den Tempel gebaut. Oh, nicht David. Aber David hat wahrscheinlich mehr Stunden investiert wie Salomo. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht ausgerechnet. Kann man wahrscheinlich auch nicht ausrechnen. Aber ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht. David war bereit, die besten Ressourcen zu sammeln, das Beste, was er hatte, das Beste, was er bekommen konnte an Personal über alle anderen Bereiche. Für den Tempel, der gebaut werden wird, wo nicht einmal sein Name draufstehen wird, wo er nicht einmal sehen wird, wie er aussehen wird. David war nicht der Kandidat, der das rote Band durchgeschnitten hat und die Party geschmissen hat. Das hat er nicht mehr miterlebt. Und ich frage dich heute, ob du bereit bist, das Beste zu geben für die Kirche von morgen. Wisst ihr was, als Europäer haben wir eine Attitüde. Wir geben unser Bestes, wir investieren dort, wo wir denken, hey, das läuft schon richtig lang, richtig gut. Hier gucken wir mal zurück und es war schon gut, also wird es auch gut bleiben und es wird immer gut bleiben. Aber im Glauben läuft es eigentlich ganz anders. Glauben fordert uns heraus, dort zu investieren, wo wir vielleicht nicht sehen, wie genau das Ergebnis nachher aussehen wird. Wir investieren in seine Braut, in die Braut Christi hinein, in seine Kirche hinein, mit den besten Ressourcen, die wir haben, mit allem, was wir bekommen haben, mit unserer Zeit, mit unseren Finanzen, mit den Begabungen, die wir mitbringen. Und wir geben unser Bestes für die Kirche, die von morgen sein wird, nicht das, was gestern war. Völlig egal, ob gestern gut war oder nicht gut war. Aber wir kämpfen dafür, dass die Kirche von morgen gut sein wird. David war bereit, alles für den Tempelbau zu geben, der morgen sein wird, der kommen wird. Nicht auf dem, was einmal war. Wisst ihr, hätte auch sagen können, boah, hey, das baut einer von meinen Söhnen. Nicht mein Problem. Ha, danke Gott, dass du mir nicht diese Aufgabe gegeben hast. Er hätte auch sagen können, hey, ich beschaffe keine Ressourcen. Ich guck mal, wie der das dann macht. Nein, er war bereit, sein Bestes zu geben, ohne dass er das Ergebnis gesehen hat. Und wisst ihr, dass wir das hier im Pforzheim auch erlebt haben? Wisst ihr, dass wir das persönlich erlebt haben, als wir hier diesen Indoor-Spielplatz eigentlich gemacht haben? Wisst ihr noch, wie die Räume unten aussahen mit dem grünen Teppich, mit den ekligen Stühlen, mit den Sachen, die da unten drin standen? Und wir haben gesagt, hey, wir sind bereit, für das zu sammeln, was morgen sein wird. Wir sind bereit, heute unsere Zeit zu investieren, was das, was kommen wird, für das, was sein wird. Die letzten zwei Wochen waren da immer um die 40 Kinder da. Nicht immer dieselben, sogar unterschiedliche. So, wenn man die alle zusammenzählt, unterschiedliche, waren da ganz schön viele Kinder. Die landen auch im Kids Club. Aber was für ein genialer Ort. Und wisst ihr, wir haben damals die Vision gehabt, zu sagen, hey, wir möchten einen Ort schaffen, an dem Menschen Gott begegnen können. Und ich weiß noch die Stunden, die wir hier unten saßen, die diese Räume renoviert haben. Ich weiß noch diese Momente, wo wir den Innerspielplatz geöffnet haben und ein Kind da war, zwei Kinder da waren. Und ich weiß auch noch, wo wir dran standen und sagen, hey, lohnt sich die Zeit schon so früh? Lohnt es sich schon um 14.30 Uhr hier unten aufzumachen? Sollen wir nicht erst um 15.30 Uhr machen? Jetzt stehen die um 14.30 Uhr schon vor der Tür und wollen rein. Wisst ihr, wir haben investiert in die Kirche von morgen. Ohne zu wissen, wie sie aussehen wird, ohne zu wissen, was sein wird. Aber wir waren bereit, in diesem Augenblick unser Bestes zu geben für das, was kommen wird. Genauso mache ich uns Mut für das, was vor uns liegt. Wir investieren uns nicht in die Kirche, die gestern war oder die heute ist, sondern in die Kirche, die morgen sein wird. Ein Ort, an dem Menschen Gott begegnen dürfen. Ein Ort, an dem eine lebendige Beziehung mit Gott erlebbar sein darf. Hey, ein Ort, an dem du erleben darfst, was es heißt, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben. Gott, ich vertraue dir. Ich habe Menschen an meiner Seite, die mir helfen, meine Feinde aus meinem Leben herauszudrängen. Hey, ich habe Menschen an meiner Seite, die meinen Glauben festigen, die mir helfen, ein Fundament im Glauben zu bauen. Ich habe Orte, an denen ich eine Vertrautheit erleben darf, ein Ort, an dem ich Gottes Herrlichkeit erleben darf. Wir bauen eine Kirche, die morgen einen Unterschied macht, die heute schon einen Unterschied macht, ja, aber ich glaube morgen noch viel, viel mehr. Und wisst ihr, wenn ich heute hier sage, ich sage nach 4 Jahren auf Wiedersehen, dann sage ich nicht auf Wiedersehen, weil ich sage, okay, ich bin nicht mehr da, sondern ich werde irgendwann wieder herkommen und werde es feiern, was wir heute hier haben. Wisst ihr, ich gucke zurück auf 4 absolut geniale Jahre und ich habe euch tiefst ins Herz eingeschlossen. Und ich weiß selber nicht, wo ich emotional meine Emotionen einsortieren soll für diesen Tag, ob ich drüber weinen soll oder ob ich frohen Mutes in das hineingucken darf, was vor mir liegt. Aber doch gucke ich zurück und sage, hey, es ist absolut genial. Wisst ihr, ich kann mich noch daran erinnern an die Huddle Group, die wir hatten, diese Kuschelgruppe. Im Deutschen kann man das gar nicht sagen, weil das wäre ganz schön daneben. Eine Huddle Group, wo wir uns gemeinsam ausgetauscht haben im Glauben und echt coole, geniale Gespräche hatten. Ich kann mich an Team Nights erinnern, wo wir eine prophetische Runde gemacht haben, wo wir einen Zettel jeder aufgeschrieben hat, was er an prophetischen Wort für seinen Nachbarn hatte. Was für eine geniale Zeit. Hey, ich kann mich an Gebetsabende erinnern, die absolut mich persönlich im Glauben gestärkt haben. Die mir einen Ort gegeben haben, wo ich erleben durfte, hey, ich darf Gott vertrauen, ich darf loslassen, ich darf Gott zur Ruhe kommen. Ich habe erlebt, wie wir von Ecclesia auf Mosaik, vom Namen, vom Design umgegangen sind. Was für ein genialer Schritt. Und doch lieben wir es zu sagen, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Hey, wir bauen die Kirche nicht für gestern, weil sie gestern gut war und weil gestern alles toll war, sondern wir bauen die Kirche für morgen, weil morgen wir Gottes Herrlichkeit erleben dürfen, weil seine Herrlichkeit sichtbar werden darf. Wisst ihr, David hat das Beste gegeben, ohne dass er wusste, wie der Tempel nach außen wird, ohne dass er wusste, was darin alles genau drin sein wird. Er hat viele Pläne geschmiedet dafür. Aber doch war er bereit, heute das Beste zu geben für das Ergebnis, was er nie sehen wird. Und manchmal investieren wir uns hinein und sagen, hey, komm an Gott, ich gebe alles, was ich habe. Ich gebe das Beste, was du mir gegeben hast. Und ich bin bereit, dir zu vertrauen. Und Gott, es ist nicht mein Ziel, dass ich nachher den Ruhm oder das Ergebnis sehe, sondern ich möchte einfach nur einen Ort schaffen, in dem deine Herrlichkeit sichtbar wird. An dem Menschen dir begegnen dürfen. An dem mehr Menschen mehr wie Jesus lernen dürfen. Und wisst ihr, was David zu seinem Sohn Salomo gesagt hat, als er ihn losgeschickt hat? Das heißt es in 1. Chronik 28. Da wandte David sich an seinen Sohn Salomo, der den Tempel bauen wird. Der im Buch drin steht als, hey, du hast den Tempel gebaut. Mach dich ohne zu zögern in die Arbeit. Hab keine Angst und lass dich nicht entmutigen. Denn der Herr, mein Gott, wird dir beistehen. Er verlässt dich nicht und wird dir helfen, bis der Bau des Tempels abgeschlossen ist. Ich möchte nochmal vorlesen. Mach dich ohne zu zögern an die Arbeit. Hab keine Angst und lass dich von nichts entmutigen. Denn der Herr, mein Gott, wird dir beistehen. Er verlässt dich nicht und wird dir helfen, bis der Bau des Tempels abgeschlossen ist. Hab keine Angst. Lass den Mut nicht sinken. Der Herr wird dir beistehen und er wird dir helfen, mit Tat und wie seelisch. Er wird dir beistehen und dabei helfen. Und Sven, lass mal nach vorne kommen, weil ich möchte heute bewusst dir diesen Staffelstab übergeben. Und Jürgen hat vor von seinem Staffelstab geredet. Und ich habe mir in meiner Vorbereitung gedacht, wie genial wäre es, ihm einen Staffelstab zu übergeben. Wisst ihr? Bewusst mit diesen Worten. Ich habe dir diesen Vers auch hier draufgeschrieben, weil ich glaube, dass das ein Vers sein darf. Sven, hey, so wie du hier siehst, mach dich ohne zu zögern in die Arbeit. Absolut. Hab keine Angst. Lass dich doch nichts entmutigen, denn der Herr, mein Gott, wird dir beistehen. Er verlässt dich nicht und wird dir helfen, bis der Bau des Tempels abgeschlossen ist. Und seine Braut ist niemals fertig. Seine Braut ist fertig, wenn Jesus wiederkommt. Amen dazu. Und wenn wir das erleben, freue ich mich drauf. Aber heute bauen wir den Tempel für morgen. Für die Kirche, die morgen erlebbar wird. Wo Gott lebendig ist. Wo seine Herrlichkeit sichtbar ist. Und wo du ein Teil davon bist. Wo du mitträgst. Mit dem, was du mitbringst an Ressourcen. Und Sven, ich übergebe dir diesen Stab ganz offiziell hiermit. In dem Wissen, dass du ein absolut genialer Mann bist. Ich habe dich schätzen gelernt. Ich kenne dich länger als die Pforzheimer hier. Und ich feiere dich. Und es ist mir eine Ehre, dir diese Aufgabe zu übergeben. Und ich weiß, ich übergebe es in gute Hände. Und lasst uns gemeinsam Sven für den Schritt segnen und für ihn beten. Und es wäre cool, wenn die Ältesten gerne dafür vorkommen würden. Und dann lasst uns doch gemeinsam dazu aufstehen. Und lasst uns doch gemeinsam wirklich bewusst Sven segnen. Ich weiß, Kirche bauen ist nicht immer der einfachste Ort. Es ist manchmal ganz schön herausfordernd. Es ist manchmal ganz schön umfochten. Emotional wie im Herzen, wie in den Vorstellungen, die man mitbringt. Aber lasst uns gemeinsam dafür beten, dass Sven das wirklich erleben darf, dass er gesegnet ist und dass er immer wieder erleben darf, dass Gott ihm genau dort begegnet, dass er ihm die Ruhe gibt und den Halt gibt. Und dass er mutig ist, den Halt bei Gott zu sehen, vor ihm niederzuknien, zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich suche diese Gegenwart zu dir. Und aus diesem Halt heraus verändere ich meine Handeln. Aus diesem Halt heraus treffe ich Entscheidungen und gehe die Schritte in meinem Leben. Lass uns gemeinsam für ihn beten. Ihr dürft gerne eure Hände ausstrecken aus Symbol, einfach zu sagen, hey, ich möchte Sven mitsegnen. Und Papa, ich danke dir von ganzem Herzen für Sven. Du kennst ihn durch und durch mit all den Dingen, die er mitbringt. Und was für ein geniales Bild aus Psalm 139, wo David genau das beschreibt, wo er weiß, dass du ihn durch und durch kennst mit all diesen Dingen, die er mitbringt. Und ich danke dir dafür, dass du ihn segnest, Herr, dass du dein Segen über ihn ausgiehst, dass du deine Ruhe über ihn ausgiehst, dass du ihm weise Worte gibst, Worte, die in die Weitsicht hineingehen dürfen, die uns Mut schenken, dir zu vertrauen, Gott. Worte, die deine Herrlichkeit widerspiegeln. Nicht, weil er so perfekt ist als Mensch, sondern weil er dich zuerst gesucht hat. Und weil er den Halt zuerst bei dir gefunden hat. Und weil damit ein ganzer Halt, ein ganzer Segen für diese Church hier in Pforzheim sein darf und für diese Stadt. Herr, ich möchte ihn segnen mit Weisheit, mit Geduld, mit deiner Weitsicht und deiner Größe.